Das ewige Eis, so wird die Arktis ja gerne genannt, aber angesichts der Klimakrise könnte das schneller vorbei sein als bisher angenommen. Wir sprechen heute im Spektrum-Podcast über eine Berechnung, die sagt, dass schon in wenigen Jahren die Arktis nahezu völlig eisfrei sein könnte und fragen uns natürlich auch, was das jetzt bedeutet. Ich bin Marc Zimmer, schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, dass das Eis in der Arktis schmilzt, das wissen wir wahrscheinlich inzwischen alle. Nur wie schnell, das ist vielen nicht klar. Eine aktuelle Berechnung geht jetzt sogar davon aus, dass das alles noch viel schneller gehen könnte, als lange angenommen wurde. Im Extremfall soll es sogar schon 2030 soweit sein. Damit ist diese neue Analyse deutlich pessimistischer als zum Beispiel die Einschätzung des Weltklimarats. Haben unsere bisherigen Klimamodelle also wirklich unterschätzt, wie rapide das Eis im Nordpolarmeer verschwindet? Haben wir noch mehr Grund zur Sorge als ohnehin schon? Und was bedeutet das jetzt für unsere Klimapolitik auf der einen Seite und natürlich für den Planeten auf der anderen? Das sind Fragen, die ich heute mit Lars Fischer besprechen will. Der ist Redakteur von Spektrum der Wissenschaft, hat sich gerade damit befasst und ist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Lars.
Hallo Marc.
Ja, Lars, wann könnte denn diesen Berechnungen zufolge die Arktis erstmals im Sommer, darum geht es dann immer, nahezu eisfrei sein?
Es gab im Dezember 2024 ein sehr viel beachtetes, auch in den Medien beachtetes Nature Paper über den ersten eisfreien Tag im Arktischen Ozean, der demnach vor 2030 auftreten könnte. Das ist sehr, sehr stark durch die Medien gegangen, aber man muss dabei natürlich sehen, es geht nur um einen einzelnen Tag, also um im Wesentlichen ein symbolisches Datum, und dieser einzelne Tag ist in 9 von über 300 Modellläufen vor 2030 aufgetreten. Das heißt, man muss das alles ein bisschen in Perspektive sehen.
Okay, und vielleicht auch nochmal zur Definition. Was bedeutet denn dieses nahezu eisfrei? Das habe ich jetzt auch öfter gelesen in diesem Zusammenhang.
Man redet von einem eisfreien arktischen Ozean, wenn die Eisfläche unter 1 Million Quadratkilometer sinkt. Das hat einfach folgenden Hintergrund. Der arktische Ozean ist ja sehr, sehr groß, und man hat besonders jetzt auf der nordamerikanischen Seite zwischen Grönland und Nordamerika im arktischen Archipel, da hat man sehr viele Inseln, man hat sehr viele Küsten, enge Kanäle und so weiter. Und an diesen Küsten, in diesen Kanälen, wird natürlich noch sehr lange auch im Sommer Eis vorhanden sein. Aber dieses Eis, das da zwischen den Inseln steckt, das hat keine Auswirkungen auf den größeren, auf den freien Ozean. Denn wenn wir von Meereis, arktischem Meereis sprechen, dann reden wir ja von einem gesamten großen Ozean, dessen zentrale Eigenschaft es ist, das ganze Jahr über zu einem beträchtlichen Teil von Eis bedeckt zu sein und mit allen Konsequenzen, die das hat, mit allen Unterschieden, die das im Gegensatz zu offenen oder nur saisonal überfrorenen Meeren erzeugt.
Okay, und wie sind denn jetzt diese Forscherinnen und Forscher da vorgegangen? Und vielleicht auch mal allgemein gesagt, wie zuverlässig sind solche Berechnungen? Da sind ja wahrscheinlich sehr viele Faktoren, die man damit einbeziehen muss.
Was die beiden Forscherinnen von der Uni Göteborg da gemacht haben, das hat letztendlich zwei Komponenten. Das eine ist, dass sie in über 300 Klimamodellen, Klimamodellläufen einfach mal durchgerechnet haben, unter welchen Bedingungen die Arktis wann zum ersten Mal einen Tag lang eisfrei ist. Das heißt, wir haben da so einen Satz von Klimamodellen, und man muss dabei natürlich im Hintergrund haben, dass die Eis Menge die Eisfläche in der Arktis von Jahr zu Jahr extrem stark schwankt. Das ist vom Wetter abhängig. Das heißt, in der globalen Erwärmung nimmt die Eisfläche nicht von Jahr zu Jahr immer weiter ab, sondern sie geht mal stark hoch, wenn der Sommer kühl war, sie geht mal stark runter, wenn der Winter relativ warm war und umgekehrt. Also das heißt, man hat sehr starke Schwankungen und diese Schwankungen sind zu einem beträchtlichen Teil zufällig, sie sind vom Wetter abhängig. Das heißt, man macht eben Modellläufe und dann hat man in jeder dieser Modellläufe diese extrem gezackte Kurve, die dann eben in einigen dieser Modellläufen, in genau 9 Modellläufen, eben vor dem Jahr 2030 auf 0 gegangen ist, beziehungsweise 0 in diesem Fall diese 1 Million Quadratkilometer. Und im zweiten Schritt dieses Papers haben sich die beiden Forscherinnen dann angeguckt, was hat denn diese spezifischen Simulationen eigentlich ausgemacht? Also warum, was ist in diesen Simulationen passiert, dass der Arktische Ozean zu so einem extrem frühen Zeitpunkt eisfrei war? Und das war eigentlich die zentrale Frage letztendlich auch dieser Veröffentlichung. Welche Mechanismen führen eigentlich dazu, dass das Eis in der Arktis mit einer bestimmten Geschwindigkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt verschwindet? Denn wir haben ja diese einerseits den systematischen Rückgang durch den Klimawandel. Wir haben andererseits überlagert diese extremen Schwankungen. Und welche Rolle jetzt diese Schwankungen spielen, ob sich die Schwankungen zum Beispiel gegenseitig antreiben können, ja, sich gegenseitig verstärken können, bis dann das Eis total kollabiert, das sind eben die Fragen, die noch ein bisschen ungeklärt sind.
Warum haben denn jetzt bisherige Modelle den Rückgang des Meereises offenbar unterschätzt?
Das ist nicht ganz klar, ehrlich gesagt, ob sie den Rückgang tatsächlich unterschätzen. Denn wenn wir über Klimamodelle reden, dann reden wir ja über eisfreien Ozean im Spätsommer, im September für einen längeren Zeitraum, zum Beispiel im monatlichen Durchschnitt eisfrei. Wenn wir, und das sind natürlich Sachen, wenn wir bei solchen Klimavorhersagen gehen, das ist sehr viel stärker gemittelt, da spielen diese täglichen, wöchentlichen Schwankungen, die man ja auch hat, die spielen keine so extreme Rolle, wie wenn man über den einzelnen Tag redet. Das heißt, die globalen Klimamodelle, IPCC und so, die gehen davon aus, dass wir funktional eisfreie Zustände für längere Zeiträume um 2050, Mitte des Jahrhunderts haben, ein bisschen später, ein bisschen früher, das ist nicht klar. Dass natürlich ein einzelner eisfreier Tag jetzt deutlich früher sein kann, das hat dieses Paper von Dezember 2024 durchaus gezeigt, also dass da deutlich früher dieser eine Moment kommen kann. Aber ob das heißt, dass die Klimamodelle den Rückgang wirklich unterschätzen, ist ein bisschen unklar. Also viel spannender ist eigentlich, dass wir eben bei diesen Projektionen des Meereisrückganges noch einige Unsicherheiten drin haben in diesen Klimamodellen. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, wie stark die Klimasensitivität des Meereises ist, also wie stark das Meereis zurückgeht, wenn wir sagen, die Temperatur steigt um 0,1 Grad und dann geht das Meereis im Durchschnitt um, was weiß ich, 1 Million Quadratkilometer zurück oder so. Wir wissen das noch nicht so genau. Das kann in die eine oder andere Richtung ein bisschen schwanken. Diese Abhängigkeit des Eisrückganges, dass wir das nicht so genau wissen, das liegt einfach an diesen extrem starken Schwankungen, die ja auch dazu führen, dass der erste eisfreie Tag so früh kommen kann. Also diese Variabilität, die eben auch in diesem Paper auftaucht, das ist die eigentlich interessante Frage und das ist eben auch eine Schwierigkeit, die größeren Klimamodelle haben, diese Klimaprojektion. Und das ist dann so ein bisschen diese Verbindung.
Trotzdem, dieser erste eisfreie Tag, ja, Tag X wird das manchmal genannt, so, der hat natürlich eine krasse Symbolkraft irgendwie auch. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen einordnen, welche Bedeutung hat dieser erste eisfreie Tag und vielleicht auch mal für einen Laien, was für einen Unterschied macht es dann, ob der jetzt ein paar Jahre früher oder später kommt?
Dieser erste eisfreie Tag, das ist ja nur ein Tag, der ist zuerst einmal vor allem symbolisch. Also das heißt, wir haben an dem Punkt quasi das Symbol für den ersten wirklich zentralen Übergang in unserem Klimasystem. Also die erste wirklich große geologische, klimatologische Veränderung durch den Klimawandel, nämlich eben diesen Übergang des Arktischen Ozeans da oben, der ja früher das ewige Eis war, hin zu einem saisonal mit Eis bedeckten Ozean. Und das hat erhebliche Konsequenzen einerseits für die Ökosysteme der Arktis, weil das Meereis, das ganzjährige Meereis, ein wichtiger Lebensraum ist. Einerseits leben im ganzjährigen Meereis, leben Algen, da leben Mikroorganismen, leben sogar Kleintiere. An der Unterseite des Eises wachsen Algen, die eine Nahrungskette ernähren. Und natürlich macht es einen großen Unterschied, ob dieses Eis im Sommer dann immer wieder wegtaut und man dann überhaupt kein mehrjähriges dickes Eis hat, in dem sich dieses Ökosystem länger hat entwickeln können, oder ob man wirklich einen langfristig eisbedeckten Ozean hat, in dem man so ein wirklich reifes Ökosystem unter dem Eis hat. Und dann hat man natürlich immer den Effekt der Sonneneinstrahlung auf die Arktis selbst, das heißt das dunkle Meerwasser nimmt mehr Sonnenstrahlung, mehr Energie auf, während das Eis die Sonneneinstrahlung zurückwerfen würde. Und das ist im arktischen Sommer, wenn man ja die Mitternachtssonne hat, spielt das eine sehr große Rolle für den Energiehaushalt. Das heißt, wenn das Eis auf der Ozeanoberfläche weg ist, dann beeinflusst das erheblich den Energiehaushalt. Natürlich haben wir dann durch diesen Effekt, durch diese Arctic Amplification, durch diese arktische Verstärkung, dass der Klimawandel sich in der Arktis besonders stark zeigt, haben wir natürlich auch Auswirkungen auf unser Wetter in den mittleren Breiten und auch auf das globale Klima. Zum Beispiel vermuten Fachleute, dass sich der Lauf des Jetstreams ändern könnte, dass zum Beispiel mehr blockierte Wetterlagen in den mittleren Breiten, zum Beispiel in Europa, stattfinden könnten. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass diese Wechselwirkung zwischen dem arktischen Ozean, dem Meereis und unserem Wetter bei uns, das ist alles noch sehr, sehr umstritten, was da eigentlich Wirkung, was da Ursache ist, weil wir natürlich auch noch ganz viele andere Faktoren haben, wo der Klimawandel eine Rolle spielt. Zum Beispiel der Nordatlantik ist für unser Wetter total wichtig. Wie das alles interagiert, ist alles noch ein bisschen unklar, aber es ist sicher, dass der eisfreie Ozean da oben und damit auch die Veränderung des Temperaturgradienten zwischen den mittleren Breiten und der Arktis, das heißt, man hat nicht mehr so eine kalte Arktis, entsprechend nicht mehr so starke Winde, die ja durch Temperatur- und Druckdifferenzen angetrieben werden. Entsprechend verändern sich die Wettermuster zwischen mittleren Breiten und der Arktis. Dass sowas in der Art passiert, ist klar. Wie das am Ende aussieht, ist meines Wissens noch ziemlich umstritten. Aber wir merken es jetzt schon. Davon würde ich ausgehen. Und wir werden es auch in Zukunft noch stärker merken, wenn wir dann einen eisfreien Ozean im Sommer haben.
Herr Lars, an der Stelle würde ich gerade mal kurz auch einhaken und nochmal fragen, das ist mir so in der Vorbereitung aufgefallen, wir sagen immer so, ja, das Eis schmilzt und das nimmt man so als gegeben hin, aber was sind denn jetzt eigentlich nochmal genau die Gründe dafür?
Naja, der globale Klimawandel, die Erde wird wärmer und wenn es wärmer wird, schmilzt mehr Eis. Das ist ein bisschen die saloppe Antwort. Bisschen konkreter gibt es natürlich zwei grundsätzliche Mechanismen, wie Eis schmelzen kann. Einmal, indem die Atmosphäre in der Arktis wärmer wird. Das zweite ist, indem das Wasser in der Arktis wärmer wird, also indem das Eis von unten schmilzt. Beides spielt zum Teil eine Rolle, aber der wesentliche Faktor, das wissen wir, ist tatsächlich das Wetter. Einerseits erwärmt sich die Arktis deutlich schneller als der Rest des Planeten. Das wissen wir, das ist diese sogenannte Arctic Amplification. Entsprechend treibt das auch die Meereisschmelze an. Andererseits haben wir mehr Warmlufteinbrüche aus dem Süden, aus dem Atlantikraum, aus den mittleren Breiten. Es gibt auch offensichtlich, zumindest ist das eine Vermutung, es gibt mehr sogenannte arktische Zyklone. Das sind einfach Sturmsysteme, wie bei uns in den mittleren Breiten, so ein durchschnittlicher Wintersturm. Und in der Arktis hat das den Effekt, dass so ein Sturmsystem warme Luft mit sich bringt, feuchte Luft mit sich bringt, starke Winde, die das Meereis zertrümmern und auseinandertreiben, treiben Wellen an, die das Meereis ebenfalls zerkleinern können. Und solche Effekte, solche Wettereffekte, atmosphärische Effekte, das ist letztendlich im Moment das Entscheidende. Also das ist auch die wesentliche Ursache dafür, dass die arktische Eisfläche von Jahr zu Jahr so extrem stark schwankt. Weil eben einzelne Wetterepisoden, zum Beispiel ein etwas kühlerer Winter oder ein etwas kühlerer Frühling, der dann dazu führt, dass weniger Eis schmilzt, dann hat man im Sommer mehr Eis, oder man hat eben zwei oder drei Sturmsysteme, die besonders viel Eis zerstören, dann hat man weniger Eis. Und das sind eben so Wetterschwankungen von Jahr zu Jahr, die auch nicht so hundertprozentig vorhersehbar sind, die eben diese extremen Unterschiede in der Eisbedeckung verursachen. Und das zeigt eben auch, dass dieser atmosphärische Einfluss auf das Meereis im Moment dominiert.
Jetzt ist das ja schon ziemlich lange bekannt, dass wir da ein Problem haben. Wie ist denn die Entwicklung seitdem? Es gab ja dann doch auch einige Versuche, da irgendwie Maßnahmen zu ergreifen. Kann man da irgendwie was sagen? Haben die gar nichts geholfen? Haben die ein bisschen was gebracht? Hat sich das verlangsamt, beschleunigt? Wie ist da so die Entwicklung?
Naja, auf konkreter Ebene, wenn wir uns das Meereis angucken, natürlich können wir das Meereis nicht retten. Das sind über 10 Millionen Quadratkilometer im Winter. Was willst du machen? Willst du eine Folie drüber legen? Also da ist nicht so viel zu holen. Was tatsächlich das Meereis schützen könnte, wäre Klimaschutz. Natürlich. Ja, es gab natürlich Klimaschutzmaßnahmen und man hört immer wieder von Erfolgen bei den erneuerbaren Energien und so weiter und so weiter. Ja, ist ja auch schön und gut. Nur man muss sich da natürlich klar machen, was man wirklich erreicht hat. Was wir erreicht haben, vielleicht, hoffentlich, ist, dass die Zunahme der Kohlendioxidemissionen in den letzten Jahren stark nachgelassen hat. Und möglicherweise erreichen wir 2025 möglicherweise den Gipfel der Kohlendioxidemissionen und danach steigen sie nicht mehr. Mhm. Das ist schön und gut, aber wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und dann den globalen Anstieg der Kohlendioxidkonzentrationen in der Atmosphäre sehen, also diese berühmte Keeling-Kurve, die da so exponentiell hochgeht, dann hat man mit diesem Ausbremsen der Emissionen ja nur erreicht, dass der Anstieg des Anstiegs ein bisschen weniger ist. Das heißt, es ist im Mittel seit langer Zeit so, dass von Jahr zu Jahr die Kohlendioxidkonzentration ein bisschen steigt und sie steigt von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr, weil natürlich unsere Emissionen auch immer größer werden. Und wenn wir jetzt es schaffen, dass die Kohlendioxidemissionen nicht mehr steigen, dann steigen sie zwar von Jahr zu Jahr nicht immer mehr, sondern um den gleichen Betrag, aber dieser gleiche Betrag, den die Kohlendioxidkonzentration jetzt steigt in der Atmosphäre, ist natürlich immer noch der höchste in der Geschichte der Menschheit. Das heißt, die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre steigt im Moment immer noch so schnell wie nie zuvor. Das wird sie auch für eine ganze Weile noch tun, weil wir die Kohlendioxidemissionen ja nur relativ langsam senken. Und entsprechend sind wir da in einer Situation, wo wir das Klima eigentlich mit maximaler Geschwindigkeit in wärmere Regionen drücken und damit die Arktis in eine eisfreie Phase. Und da muss man ganz ehrlich sagen, an dieser arktischen Eisschmelze, zwischen unseren Klimaschutzmaßnahmen und der arktischen Eisschmelze sind diese drei Schritte, ne? Reduktion der Emissionen, dann die Emissionen, welche Auswirkungen haben sie auf die Kohlendioxidkonzentration, damit auf die globale Temperatur. Und spätestens die letzte Frage ist, naja, im Moment noch nicht so besonders viel. Das heißt, beim arktischen Eis, bei der arktischen Eisschmelze würde ich jetzt sagen, das hat nicht so viel gebracht. Da haben wir zu wenig gemacht, als dass wir da jetzt schon einen Effekt sehen würden.
Ja, krass. Und vielleicht muss man das nochmal verdeutlichen. Was wären denn so die Auswirkungen, die so eine eisfreie Arktis hätte?
Naja, das ist das, was ich ja eben schon erzählt hatte. Wir haben natürlich die Veränderungen in den arktischen Ökosystemen. Das heißt, die Kohlenstoffflüsse natürlich, die Primärproduktion, also die Nährstoffproduktion durch diese sehr reichhaltigen Ökosysteme, speziell unter dem mehrjährigen Eis, die wird dann natürlich verschwinden, weil dieses mehrjährige Eis dann kaum noch da ist. Klar, natürlich über die Eisbären und ihrem Lebensraum auf dem Eis ist viel gesprochen worden. Das ist möglicherweise eher eine Nebensache im Vergleich zu den Algen an der Unterseite des Eises, die da sehr viel stärker betroffen sind, weil die Algen eben das gesamte oder einen großen Teil dieses Ökosystems ernähren. Das heißt, da wird sich ein bisschen was verändern. Wetter der mittleren Breiten wird sich in irgendeiner Weise verändern. Der Ozean wird mehr Wärme aufnehmen. Die Luft wird wahrscheinlich im Sommer feuchter. Das heißt, das Wetter rund um die Arktis wird sich auch verändern. Aber das ist dann so ein bisschen der Punkt, da muss man wirklich einen Spezialisten fragen, was das im Detail für Auswirkungen hat, weil das ist extrem schwer zu simulieren, extrem schwer auch in diesen kleinräumigen Variationen zu erfassen und auch in vielen Fragen von Ursache und Wirkung sehr, sehr stark umstritten.
Mhm. Lars, dann zum Abschluss die Frage, alles, was wir jetzt gehört haben, auch diese neue Berechnung und so weiter, was bedeutet das denn jetzt aus deiner Sicht für unsere Vorhaben zum Klimaschutz und auch für die Klimapolitik?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich, wenn wir an diesem symbolischen Punkt sind, dass die Arktis erstmals eisfrei ist, dann könnte man natürlich sagen, okay, das ist jetzt eine so fundamentale erdgeschichtliche Veränderung auf dem Level von da einmal alle 100.000 Jahre passiert sowas mal, dass das möglicherweise jetzt als Signal wirken könnte, dass man Klimaschutz dann ein bisschen stärker vorantreibt. Aber ganz ehrlich, glaubst du dran? Ich nicht. No? Die Arktis ist zu weit weg und im Zweifelsfall freuen sich die Leute noch über die eisfreie Arktis, weil man da Rohstoffe abbauen kann, weil man da jetzt diese Schifffahrtsrouten eröffnen kann, weil man da jetzt sogar viel besser Krieg führen kann. Und das ist alles total großartig. Und deswegen glaube ich nicht so recht, dass ich da beim Klimaschutz jetzt in Bezug auf die Arktis noch was bewegen wird. Schon gar nicht im aktuellen politischen Klima. Also muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich passen.
Ja, ich teile deinen Pessimismus, was das betrifft, leider. Aber vielleicht kann es ein Symbol sein, irgendwie, das doch noch irgendwo eine Wirkung hat. Also eine nahezu eisfreie Arktis und das vielleicht schon in wenigen Jahren schneller als gedacht. Das war unser Thema heute in diesem Podcast. Warum das droht und was es bedeutet, das hat uns Lars Fischer erklärt und auf spektrum.de. Da findet ihr auch noch seinen ausführlichen Artikel zum Thema. Schaut da gerne mal rein. Da ist das alles noch auch ein bisschen ausführlicher erklärt. Und dir, lieber Lars, sage ich vielen, vielen Dank für die Infos.
Danke dir auch für das schöne Gespräch.
Und auch an euch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Gern auch nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt's wie immer freitags eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.